Ja, vielen Dank für die vielen, vielen positiven Beiträge, die wir schon gehört haben an diesem Sonntag. Oh, jetzt ist aber echt Hall hier. Ja, vor allen Dingen auch danke für die weisen Worte zu Anfang. Die Tage sind, wie sie sind. Wir stellen es immer wieder fest. Gestern hatten wir noch Sonnenschein, jetzt gießt es in Strömen. Es ist so. Es ist so. Und da passt ja vielleicht auch das Thema glücklich bleiben, Nörgelei vertreiben, was ich ausgesucht habe. Keine Ahnung, wie das Wetter wird, wusste ich natürlich nicht. Ist es eigentlich egoistisch? Ist es egoistisch, wenn man auf der Suche nach dem Glück ist? Die meisten Leute sind so auf der Suche nach dem, was sie so Glück nennen. Jeder fühlt natürlich Glück anders, aber ist es egoistisch? Darf man das? Was sagt Jesus dazu? Was würde er dazu sagen, wenn er das so sieht? Er redet auch vom Glück, von der Freude, als er mit den Jüngern gesprochen hat im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 11. Da schließt er eine längere Rede an die Jünger ab und er sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig sei. Damit ist eigentlich alles gesagt. Das ist voll richtig, wenn wir auf der Suche nach dem Glück sind und bei Jesus können wir es finden. Wir können diese Freude bei ihm finden. Ob es draußen regnet oder ob Sonnenschein ist übrigens. Gott ist nicht gegen die Freude. Sehr im Gegenteil. Er ist für die Freude. Der Philipperbrief im Neuen Testament hat übrigens dieses als großes Thema. Das Thema der Freude. Der Philipperbrief will zur Freude verhelfen. Und ich habe vor 2 Jahren schon mal angefangen, über den Philipperbrief zu predigen. Habe es dann mittendrin aufgeschoben. So, heute weitergehen mit dem Philipperbrief. Oft ist es leider so, dass wir uns selber die Freude nehmen. Das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ne? Aber die Nörgelei, das ist zum Beispiel eine Art, eine Gewohnheit, mit der wir uns die Freude nehmen. Und das ist eine Gewohnheit, aus der man auch sehr schnell, sehr langsam wieder rauskommt. Sehr, sehr schwer. Weil wir nicht nur einen natürlichen Hang danach haben, das Glück zu finden, sondern wir haben gleichzeitig auch einen natürlichen Hang zu nörgeln. Der eine mehr, der andere weniger. Und zusätzlich trainiert unsere Umwelt das Nörgeln uns an. Das, die Nörgelei, die lacht uns von, nein, Lachen ist falsch, Nörgelei lacht nie, ne? Aber jedenfalls strömt die von allen Seiten in uns rein. Im Gegensatz zur Klage bedeutet Nörgeln, mir geht es schlecht und du bist schuld. Gott will, dass Christen, Jesus will, dass seine Leute hier einen Gegenakzent setzen. Und da gucken wir mal rein, was der Paulus im Philipperbrief geschrieben hat, Kapitel 2, Vers 14 und 15. Schreibt er, bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Zweifel. Dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Das sind vollmundige Worte. Ich finde es gut, wenn wir uns ab und zu mal auf den Teppich holen selber wieder und uns fragen, ja, glauben wir das wirklich, dass alle Dinge uns zum Besten dienen? Glauben wir das wirklich, dass das hier so möglich ist? Ich will es verstehen als Wachstumsziel. Bin nicht überzeugt, dass wir das in diesem Leben so hinkriegen. Aber als Wachstumsziel will ich es mit wachsender Begeisterung auch aufnehmen hier. Gucken wir uns die Nörgelei an. Man findet viele Beispiele in der Bibel für Nörgelei. Und man kann auch sagen, es sind so bestimmte Typen von Nörgler, bestimmte Typen von Nörgelei. Das erste ist das Opfer. Als Beispiel habe ich hier mal einen David aufgeführt. Der David wird sehr gut benotet in der Bibel. Vieles von dem, was er macht, macht er sehr gut. Aber er hat auch seine schwachen Seiten gehabt. Und er hat auch so einen Hang zur Nörgelei gehabt. Zum Glück hat er auch immer wieder die Kurve gekriegt. Aber diesen Hang, den hat er durchaus gehabt. Opfer. Das Opfer klagt die ungerechte Welt an. Wir hatten den Einstieg heute im Gottesdienst bei der ungerechten Welt. Die Welt, von der sich das Opfer betrogen fühlt. Eine beliebte Aussage des Opfers ist, die Welt ist böse. Womit habe ich das verdient? Allen anderen geht es besser. Ist die Welt ungerecht? Ist das Leben ungerecht? Ja, das Leben ist ungerecht. Die Welt ist so, wie sie ist. Die Umstände sind so, wie sie sind. Aber kommen wir nochmal zu dem David. Ich lese mal hier den Vers, die Verse 13 und 14 im Psalm 73 vor. Da sagt David, war es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual, eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Kennt ihr solche Situationen? Vielleicht haben wir, ich sehe auch Kopfschütteln hier, gibt es auch, was Leuten unbekannt ist, anderen ist es bekannt. Also toll finde ich, dass er später da herauskommt. Ich stelle mir die Situation vor, dass David zunehmend unleidlich wurde und die Schafe schon ganz gequält geguckt haben, wenn sie morgens den Hirten, den Schäfer David gesehen haben. Und irgendwann ist es dem David auch aufgefallen, irgendwie verbreite ich hier keinen Frohsinn um mich herum. Es wird Zeit, einmal einen neuen Psalm zu dichten. Und so ist es zu dem Psalm 73 gekommen, wo es dann am Ende heißt, wenn ich dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Er macht sich ganz neu an Gott fest. Aber hier ganz unverkennbar, wirklich ein Jammerlappen. Es hätte auch anders kommen können. Ein zweites Beispiel aus einem Gleichnis, dem Neuen Testament. Da beschwerten sie sich beim Weinbauern. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet. Und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Also alle kriegen den gerechten Lohn. Also was heißt gerecht? Den gleichen Lohn, den man erwarten kann für einen Tag Arbeit. Aber da gibt es einige, die haben nur eine Stunde gearbeitet und kriegen den gleichen vollen Lohn. Ist die Welt ungerecht? Die Welt ist ungerecht. Die Tage sind so, wie sie sind. Aber im Himmel wird es gerecht zugehen. Je mehr wir uns darüber beklagen, dass es ungerecht zugeht, je schlechter geht es uns. Ist wirklich so. Es funktioniert nicht. Wir machen unser Leben nicht heller dadurch, dass wir uns darüber beklagen, dass es ungerecht zugeht in der Welt. Zweites Beispiel. Das ist der Mose. Er ist ein Märtyrer. Kennt ihr Märtyrer? Märtyrer, die alles richtig machen und trotzdem immer die Gelackmeierten sind. Und da gibt es auch welche, die sie verfolgen. Der Lieblingssatz des Märtyrers lautet, warum tust du mir das an? Und jeder kriegt sofort ein schlechtes Gewissen. Er sagt es Gott, warum tust du mir das an? Fragt er den Herrn. Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk auftragen, ein meckerndes, ein murrendes Volk, völlig unselbstständig. Wenn es so weitergehen soll, bring mich lieber gleich um. Wenn dir aber etwas an mir liegt, dann erspar mir dieses Elend. Da kommt's raus. Der Mose hat keinen Bock auf Israel. Er hat keinen Bock darauf, dieses Volk zu führen. Und deswegen stellt er sich als Märtyrer dar. Deswegen beklagt er sich bei Gott. Deswegen fordert ihn heraus, nimm mir mein Leben, ich habe keine Lust mehr. Der Märtyrer ist ein Schuldzuweiser. Kann man auch so sagen, das ist der Unterschied zwischen Kritik und Nörgelei. Der Nörgler ist ein Schuldzuweiser. Der Kritiker sucht nach Möglichkeiten, wie es besser werden kann. Übrigens waren auch die Hebräer meisterliche Nörgler. Die Israeliten murrten, heißt es in der Bibel, und kamen deswegen nicht ins gelobte Land. Und es wird 7-mal betont, sie kamen deswegen nicht ins gelobte Land, weil sie gemurrt haben, weil sie genörgelt haben. Pech gehabt. Und diese Haltung muss auf den Anführer abgefärbt haben. So kann eben Nörgelei auch auf uns abfärben. Manchmal ist Nörgelei inszeniert, geradezu eine Technik, den eigenen Willen durchzubekommen. Die Frage, die man sich selber stellen sollte, ist, wie reagiere ich, wenn ich meinen Willen nicht bekomme? Kann das sein, dass ich dann ins Nörgeln verfalle? Kann das sein, dass ich dann anfange, jemandem ein schlechtes Gewissen einzureden? Der dritte, ganz kurz, der resignierte, der Salomo, sein Lieblingssatz mit einem Seufzer und abfallende Satzmelodie: Es ändert sich ja doch nichts. Sprüche 1, Vers 2 bis 3, Vers 15, 3 Kapitel lang Resignation. Alles ist völlig sinnlos. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang. Doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Nein. Und viertens schließlich der Perfektionist. Und da bin ich ganz froh, dass das vertieft wird in dieser Woche. Am Donnerstag, da ist der Perfektionismusabend, noch einmal herzlich willkommen. Deswegen werde ich es auch nur kurz hier anschneiden. Ihr könnt euch noch viel besser darüber informieren am Donnerstag. Nichts ist je genug. Es gibt immer noch etwas auszusetzen, auch wenn etwas gut ist. Warum ist es nicht sehr gut? Lieblingssatz ist: Ist das alles, was du kannst? Und natürlich, das ist die nörgelnde Frau in den Sprüchen. Sprüche 27, Vers 15. So. Eine Frau, die ständig nörgelt, ist so unerträglich wie ein tropfendes Dach bei Dauerregen. Ist das nicht gut? Und noch eins drauf. Lieber in einer einsamen und trostlosen Wüste leben, als mit einer schlecht gelaunten Frau, die ständig nörgelt. Ist doch gut, oder? Man könnte auch eine Technik zum Umgang mit dem Nörgeln bei sich selber draus machen. Also stell dir vor, es ist Dauerregen, Sonnenwetter, 4 Wochen draußen und es regnet durchs Dach. Dann sagt ihr: Ein Glück, ich habe keine nörgelnde Frau, es könnte ja alles noch viel schlechter sein. Trifft aber, ich weiß nicht, man merkt, das hat ein Mann geschrieben, ne? Könnte auch auf Männer zutreffen. Doch, könnte auch auf Männer zutreffen und auf Kinder könnte es zutreffen und auf die Alten könnte es zutreffen. Nörgeln zerstört Familien und Ehen effektiv und zuverlässig. Wenn ein Kind ständig nörgelt, habt ihr nörgelnde Kinder? Es fragt dich, woher die das haben und sag nicht, das ist der Ehepartner. So, das ist ja nur Analyse, jetzt geht's aber um die Lösung, nicht? Wie man Nörgelei besiegt. Denn wir wollen ja die Nörgelei besiegen, weil die Nörgelei, die nimmt uns die Freude. Und die Freude, die wollen wir haben, weil Jesus will, dass wir Freude haben. Die Freude an ihm wird überall betont, auch im Philipperbrief und auch sonst an Unmengen von Stellen. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Zweifel. Fragt sich nur, wie. Aber der erste Schritt ist, dass wir sagen, eigentlich ist es jetzt nicht das Problem meines Ehepartners, dass die Situation so schlimm ist, sondern zunächst mal habe ich das Problem. Ich habe das Problem des Nörgelns. Das ist erstmal mein Problem. Und das gebe ich zu. Ich erkenne es als ein Problem, ich sage, das ist mein Problem, jawohl. Unser Problem, nicht das der anderen. In Sprüche 28, Vers 13 steht: Wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, über den erbarmt sich der Herr. Ein erster Schritt ist es zuzugeben. Es ist oft 50% von allen weiteren Schritten, die danach kommen. Der erste riesige Schritt, Nörgelei bei sich selbst überhaupt wahrzunehmen. Wenn jemand, denk dir, wenn jemand eine Woche lang aufnehmen würde, was du so alles von dir gibst. Am Mittwoch ist die Bibelstunde aufgenommen worden, der Johannes hat es aufgenommen. Oh, und ich habe dann immer so gedacht, so Mensch, wenn das jetzt wirklich alles aufgenommen, das ist, kommt mir schwierig vor, aber wenn ich jetzt denke, die ganze Woche, oh Schreck. Gib's zu, es ist mein Problem. Nörgelei ist nicht eine schlechte Angewohnheit, das ist Sünde. Wir müssen es so sagen, es ist Sünde. Und Sünden muss man zugeben, gib's zu. Zweitens, übernimm persönliche Verantwortung. Nicht immer, aber oft ist Nörgeln nur ein Versuch, anderen die Schuld für das zu geben, was ich eigentlich selber verbockt habe. Manchmal hat ja der andere tatsächlich auch Anteile an dem Problem, aber eben nur Anteile. Und ich kann leichter was machen bei dem, was ich selber verbockt habe, als was der andere getan hat oder gesagt hat. Wenn der andere die Alleinschuld kriegt, das ist der Vorteil, erspart mir das die Beschäftigung mit mir selber. Das ist unangenehm. Aber der Nachteil ist, wir kommen nicht weiter. Dann ändert sich wirklich nichts. Der Vorteil ist, wir fühlen uns ein wenig besser. Der Nachteil ist, um uns herum verbreiten wir Gift und Galle. Sprüche 19, Vers 3. Manch einer ruiniert sich durch eigene Schuld, macht dann aber Gott dafür verantwortlich. Das gibt's. Oft stimmt der Satz, du erntest, was du siehst, eben doch. Das stimmt wirklich oft. Wir können in aller Freiheit die Weichen in unserem Leben selber stellen. In jeder Beziehung. Wir können vor großen Entscheidungen Gott fragen, Herr, was willst du? Wir können auch darüber beten. Wir können auch das beherzigen, was in der Bibel alles so steht, auch an nicht nur Ratschlägen, direkt auch Gebote. Und wir können es genauso gut auch lassen. Wir haben die Freiheit. Wir können es lassen. Lassen oder tun. Aber dann, die Konsequenzen, die müssen wir in Kauf nehmen. Wir haben dann nicht mehr die Freiheit zu sagen, nee, die Konsequenz, die will ich aber nicht haben. Wenn die Weiche erstmal gestellt ist, ist es aus mit der Freiheit. Dann müssen wir mit dem zufrieden sein, was wir erreichen. Wir sind nicht frei von den Konsequenzen unserer Entscheidungen. Oft ist Armut oder Überschuldung kein Schicksalsschlag. Oft. Sondern oft ist es das Ergebnis von zu viel Konsum. Oft ist Einsamkeit kein Schicksalsschlag oder der Grund liegt daran, dass die anderen so böse sind, sondern das Ergebnis von Unfreundlichkeit, was ich um mich herum verbreite oder überzogenen Erwartungen. Wir ernten, was wir sehen. Wir müssen Verantwortung für unser Leben annehmen und einmal darüber nachdenken, wie werd ich ein freundlicher Mensch? Wie werde ich ein guter Freund? Nicht, wie kriege ich viele gute Freunde und hadern damit, dass wir keine Freunde haben. Und hören wir auf zu sagen, du bist schuld oder das Schicksal oder Gott ist schuld. Einer meiner unbeliebtesten Mitschüler hat einmal gesagt, ich bin nun mal ein schlechter Mensch, was kann ich dafür? Das ist ein schwachsinniger Satz. Der muss mal über sich nachdenken. Er hat es nicht gelernt, Verantwortung für sich zu übernehmen. Hoffentlich ist er inzwischen weiter. Ich habe ihn seit 35 Jahren nicht gesehen. Wenn wir schon Fehler gemacht haben, nehmen wir die Konsequenzen auf unsere Kappe und wissen, es kann trotzdem vorwärts gehen. Gott kann und wird immer noch etwas daraus machen, aber eben nicht nörgeln, sondern selber die Verantwortung übernehmen. Und drittens, das haben wir schon gemacht. Also das fand ich ja ganz stark, ne, was der André uns heute alles so erzählt hat. Und auch was du gesagt hast, Godfrey. Nichts versteht sich von selbst. Entwickle eine dankbare Lebenseinstellung. Sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und in allem. wirklich in allem, und wenn man sich das unterstreicht, dann bleibt das nochmal extra hängen, in allen Lebensumständen. Könnt ihr das? Ja, also lange Gesichter, schüttelnde Köpfe. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht, in allen Lagen dankbar zu sein, aber ich möchte es gern. Ich habe Hochachtung vor den wenigen, die das können. Aber ich will auch das als Wachstumsziel hören, nicht als Maximalforderung. So sieht Menschsein aus, wie Gott es will. Ich schaffe es heute häufiger dankbar zu sein als vor 10 Jahren. In anderen Lebensumständen, auch in Umständen, die nicht so toll sind. Und ich wünsche mir und würde darauf hinarbeiten wollen, tu es auch in 10 Jahren, dass es noch besser klappt. Das ist Wachstum. Dankbarkeit ist das Gegenmittel gegen die Nörgelei. Natürlich gibt es immer was, womit man nicht zufrieden ist, aber es gibt auch immer etwas, wo man sagt, das ist toll, dass wir hier in Freiheit zusammenkommen können, dass wir so ein schönes Haus haben, das auch immer schöner wird. Jetzt haben wir sogar einen Aufzug. Ja, das ist wirklich ein Grund zum Dankbarsein. Am Ende heißt es dann, ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Das hat etwas mit unserem Umgang mit Nörgelei, auch mit Dankbarkeit zu tun. Sterne vor dem Nachthimmel, die mögen ganz klein sein, aber wir sehen sie doch, weil sie so hell sind, weil sie sich so abheben vor der Dunkelheit. Paulus schreibt von sich selber, Philipper 4, Vers 11, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Das schrieb er nicht von einem Ferienresort aus, irgendwo am Mittelmeer, sondern das schreibt er vom Gefängnis aus. Das ist Reife. Wir haben eine Berufung, Dankbarkeit einzuüben. Und viertens, widrige Lebensumstände relativieren. Auch wieder Paulus hier, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen in Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, die uns erwartet. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Es gibt Probleme im Leben, ohne Zweifel, aber sie sind zeitlich, sie sind kurz, vielleicht lächerliche 80 Jahre. Was sind 80 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Sollten wir uns mehr mit dem Himmel beschäftigen, war eine Sendung mit einer Frau mit Nahtoderwartung und ein Gast sagte, nein, wir sollten uns nicht mehr mit dem Himmel beschäftigen, weil es uns lebensuntüchtig macht. Ich behaupte, es macht uns lebenstüchtig. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Und fünftens, positives Reden einüben. Das ist der letzte Nagel, den ich einschlagen möchte. Wir haben festgestellt, dass Nörgeln eine Angewohnheit ist. Und aus dieser Angewohnheit, da kommen wir noch raus, wenn wir sie ersetzen durch neue. Also man kann nicht eine alte Gewohnheit rausnehmen, geht oft nicht, und ein Vakuum hinterlassen. Es muss was Neues dazukommen. Ersetze Nörgeln durch positives Reden. Epheser 4, Vers 29, redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Wenn man nichts Gutes sagen kann, naja, wir brauchen ja auch nicht ständig reden. Dann sagen wir eben mal nichts. Positive Verstärkung bringt 1000-mal mehr als Nörgeln. Das trifft besonders auf die Erziehung zu. Ne? Also da gibt es so einen Abschnitt im Epheserbrief, wo es um die Beziehung so im Haus geht. Kapitel 5 und 6. Und da nimmt Paulus auch so die Väter besonders aufs Korn. Das müssen wir jetzt auch sagen, weil ja die Frauen so schlecht weggekommen sind am Anfang. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Wie helfen unsere Worte dass sie zu Gott finden. Was kommt bei allem, schreibt er, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Zweifeln. Was kommt dabei heraus, wenn wir uns davor hüten, wenn wir auch uns angewöhnen, positiv zu reden? Paulus nennt gleich drei Resultate und das möchte ich zum Schluss hier nochmal ganz deutlich machen. Erstens, unser Leben wird hell sein. Für uns selber schon hell. Es lebt sich einfach schöner. Und es wird makellos sein. Um uns herum, unser Umfeld verändert sich. Und drittens, ihr werdet leuchten wie Sterne in der Nacht. Der Kontrast ist offensichtlich wie ein Stern am Nachthimmel. Unsere Kultur ist so negativ. Man macht nur mal die Zeitung auf oder guckt mal Fernsehen. So negativ, dass da, wenn da jemand positiv denkt und entsprechend auch redet, das wie eine Wohltat auffällt. Wie können wir ein Stern vorm Nachthimmel sein? Wie können wir das? Denken wir über unsere Lebenseinstellung nach. Seien wir positiv in einer negativen Welt. Schützen wir uns vor Nörgelei. Geben wir zu, dass es unser Problem ist. Übernehmen wir Verantwortung für unsere Schuldanteile. Ersetzen wir sie durch andere Gewohnheiten. Werden wir dankbar. Relativieren wir schwierige Lebensumstände und üben wir positives Reden ein. Es sind Beiträge zur Freude. Dazu brauchen wir Kraft. Eine größere Kraft als die, die wir selber haben. Das merken wir. Das können wir aus eigener Kraft gar nicht. Wir brauchen die Kraft Jesu. Wir brauchen Gnade. Und er will sie auch geben. Gnade ist das Gegenmittel gegen das Dunkel. Daran wollen wir festhalten. Amen.